Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 31. Mein Name ist Silvana Strieder und heute dreht sich alles um das Thema Schlafen. Dazu sprechen wir mit der Psychologin, Schlafforscherin und assoziierter Professorin Dr. Kerstin Hödelmoser aus dem Fachbereich Psychologie. Sie ist seit 2018 an der Universität Salzburg am Center for Cognitive Neuroscience tätig. Zuvor absolvierte Dr. Hödelmoser ihren Postdoc an der University of Berkeley in den Vereinigten Staaten. Ihre Forschungsinteressen umfassen vor allem zwei Bereiche der Psychologie. Zum einen die biologische Psychologie mit Schwerpunkt auf Schlaf und Kognition und zum anderen die Sportpsychologie mit dem Thema Schlaf und Regeneration im Leistungssport. Über beide Bereiche werden wir heute sprechen und auch darauf eingehen, wie Pharmazeutinnen und Apothekerinnen die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung für ihre Beratung an der Tara einsetzen können. Und damit tauchen wir direkt in die Welt der Schlafforschung ein und ich darf unsere Expertin Dr. Kerstin Hödelmoser recht herzlich zu dieser Folge von ÖAZ im Ohr begrüßen. Herzlich willkommen bei ÖAZ im Ohr, Frau Dr. Kerstin Hödelmoser.
Hallo, herzlich willkommen. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Man hört es ein bisschen an Ihrer Stimme, Sie sind ein bisschen verkühlt, aber wir machen trotzdem das Beste heute draus. Von der Psychologie zur Schlafforschung. Sie waren Masterstudentin an der Uni Salzburg, als Sie 2002 die Einladung bekommen haben, dort im Rahmen eines großen Forschungsprojekts ein Schlaflabor aufzubauen. Ihr damaliger Professor, der war zu Ihrem Glück nicht sonderlich interessiert an dem Schlafthema, weshalb Sie und ein Doktorand das übernehmen durften und, wie Sie in Interviews bereits gesagt haben, seit über 20 Jahren dort picken geblieben sind und zu diesem spannenden Thema forschen. Schlaf ist immer noch ein oft unterschätztes Gesundheitsthema. Warum braucht es Ihrer Meinung nach noch mehr Aufklärung zum Thema Schlaf?
Also wir wissen ja, dass vor allem auch in den letzten Jahren immer mehr Personen über schlechten Schlaf klagen. Also es ist uns ein großes Anliegen, vor allem auch präventiv, auch in Schulen zum Beispiel, dieses Thema zu unterrichten, im Sinne von, dass einfach jeder weiß, dass gesunder und erholsamer Schlaf ganz wichtig ist, vor allem eben auch fürs Gedächtnis. Das ist unser Forschungsschwerpunkt hier in Salzburg. Darauf zielen wir hier sozusagen ab.
Sie waren für Ihren Postdoc an der Universität in Berkeley in Amerika tätig. Wie ist denn die Forschung dort? Wie sieht die Forschung zum Thema Schlafstörungen in Amerika im Vergleich zu Österreich oder Europa insgesamt aus? Können wir etwas lernen?
Genau, ich denke, wir ziehen hier alle an einem Strang. Es geht uns allen darum, dass wir dieses wichtige Thema in alle Köpfe reinbekommen, dass es eben keine Zeitverschwendung ist, am Abend ins Bett zu gehen und dass wir ein Drittel unseres Lebens verschlafen. Also es ist ganz zentral. Und wir versuchen eben zusätzlich auch noch in der Psychologie die Auswirkungen auf eben Gedächtnis, auch auf Emotionen, auf soziale Interaktion zu untersuchen. Und das ist eigentlich egal, ob ich in Österreich oder in Kalifornien sitze, da haben wir sehr ähnliche Interessen und ziehen alle an einem Strang, genau.
Wir haben im Schulunterricht natürlich sehr oft gehört, es gibt 4 Schlafphasen, die Wachphase, der Leichtschlaf, der Tiefschlaf und der REM-Schlaf. Welche Bedeutung haben diese 4 Phasen und was genau passiert eigentlich im Gehirn in der Nacht?
Also das Gehirn ist während des Schlafes sehr aktiv. Also man darf sich nicht vorstellen, dass das Gehirn sozusagen abschaltet, wenn wir ins Bett gehen. Und eben, wie Sie jetzt schon gesagt haben, können wir verschiedene Schlafstadien unterscheiden. Zunächst kommen wir mal in einen leichten Schlaf und dann eben so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde erreichen wir den Tiefschlaf. Der ist auch ganz zentral für unsere körperliche Regeneration. Da werden vor allem auch viele Wachstumshormone ausgeschüttet. Also der ist wirklich so wichtig, dass wir unseren Körper erholen. Und dann ungefähr nach 90 Minuten kommen wir in den sogenannten Rapid-Eye-Movement-Schlaf. Der wird zum Teil auch als Traumschlaf bezeichnet, weil wenn man aus dieser Schlafphase aufgeweckt wird, dann berichtet man sehr häufig, dass man geträumt hat. Und dann ist so ein Schlafzyklus mal abgeschlossen. Also man hat ungefähr eben so 90 bis 120 Minuten, wo man einen Schlafzyklus durchläuft und dann geht es wieder von vorne los. Und ein gesunder Schläfer hat so ungefähr 3 bis 5 Schlafzyklen pro Nacht, die er sozusagen durchläuft.
Jetzt haben Sie in Ihrer Forschung eine Spezialforschung, nämlich die Schlafspindeln. Mit denen beschäftigen Sie sich sehr intensiv. Was genau sind die Schlafspindeln und warum sind die so wichtig für das Gedächtnis und das Lernen?
Also die Schlafspindel, die taucht vor allem im Leichtschlaf auf. Das ist ein Frequenzbereich so von 12 bis 15 Hertz. Das heißt, es schwingt so 12 bis 15 Mal pro Sekunde. Und wir wissen, dass es eben, wenn dieses Gehirnstrommuster auftaucht, zu einem Transfer vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis kommt. Also das ist gerade für unsere Gedächtnisforschung sehr zentral, weil wir eben zeigen konnten in den letzten 20 Jahren, dass vor allem diese Schlafspindeln auch in Kombination mit sogenannten langsamen Oszillationen sehr zentral daran beteiligt sind, dass es eben zu einer erfolgreichen Gedächtnisabspeicherung kommt.
Wenn jetzt Patientinnen mit einem schlechten Schlaf zur Apotheke kommen, wie können sie besser verstehen, was dahinter stecken könnte?
Also es ist natürlich mal herauszufinden, woran das liegt. Also ist es eben eine klassische Ein-Durchschlafstörung oder wird sie vielleicht auch bedingt durch irgendwelche anderen organischen Erkrankungen? Also man weiß ja oft zum Beispiel, wenn man irgendwelche Schmerzen hat, dass man dann auch schlechter schläft oder gerade wenn man auch in Verletzungsphasen ist. Also wir arbeiten auch viel mit Athletinnen, wenn die natürlich eine Verletzung haben und dann vielleicht auch nicht in der gewohnten Position schlafen können, dass man dann auch nicht so gut schläft. Oder natürlich Eltern, die vielleicht mit kleinen Kindern konfrontiert sind, die sich nachts dann auch mal melden und munter sind und den Schlaf sozusagen stören. Also das ist mal ganz wichtig herauszufinden, was denn die Ursache ist, genau.
Ja, jetzt gibt es natürlich immer wieder besondere Lebensphasen und Schlafprobleme. Sie haben da auch gerade ein Forschungsprojekt am Laufenden mit Jugendliche und Smartphone-Nutzung. Es ist ein großes Thema. Lärm und Licht, die stören ihren Schlaf enorm. Das Projekt heißt How Smart Is It to Go to Bed with the Phone? Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
Also das Wichtigste ist natürlich mal, dass das Smartphone durch sein kurzwelliges Licht unseren Hormonhaushalt durcheinander bringt. Also gerade wenn wir am Abend dann im Bett liegen und das Smartphone sehr nah an unserem Auge haben, dann wissen wir, dass das vor allem für unser Einschlafhormon, das Melatonin, ungünstig ist, weil es eben unterdrückt wird. Umgekehrt passiert natürlich auch das, was sonst auch mit dem Fernseher natürlich passieren kann, dass es uns einfach vom Schlafen abhält. Das heißt, statt dass wir uns versuchen zu entspannen und einzuschlafen, poppt immer wieder was am Handy auf und wir können uns super damit ablenken und eben nicht einschlafen. Das heißt, solange das Handy nur verwendet wird, um eine Abendroutine auszuführen, also dass man zum Beispiel sich noch was anschaut und man kann es dann nach einer Viertelstunde weglegen, ist es völlig okay. Aber wenn es eher so ist, dass man halt nicht aufhören kann und immer wieder was Neues liest und was Neues anfängt und sich vielleicht auch dann wieder irritieren lässt, dann sollte man eher das Handy nicht mit ins Bett nehmen.
Jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich auch viele Eltern, die in die Apotheke kommen und nach Melatonin für ihre Teenager fragen. Gibt es Empfehlungen, die Sie vielleicht geben können?
Also ich selber bin Psychologin und werde mich jetzt nicht zu viel zu diesem Thema äußern. Definitiv muss man Acht geben drauf. Also auch Melatonin, es ist zwar ein körpereigenes Hormon, aber das sollte man nie nur durch Apothekerberatung, sondern immer ärztliche Beratung. Also das muss ich jetzt schon zu dem Punkt sagen. Also immer nur durch ärztliche Unterstützung und auch diese ganzen Melatonin-Gummibärchen oder dieser gibt, da gibt es einiges an Warnungen, dass man das eben nicht so einfach over the counter kaufen soll. Soll, sondern sich da wirklich von einem Arzt beraten lassen muss. Gerade bei Kindern und Jugendlichen. Also das war früher so, dass man da irgendwie gesagt hat, ja, ist eh was Körpereigenes und wenn, dann Melatonin. Aber da rudert man gerade sehr zurück, weil man eben überhaupt noch die Langzeitwirkungen noch nicht kennt. Also von dem her sollte man da sehr vorsichtig sein, auch in Apotheken, dass man Melatonin nicht leichtsinnig auch gerade für Kinder und Jugendliche verkauft.
Wir haben jetzt gerade davor auch über das Handy gesprochen. Das Smartphone kann aber auch helfen. Bei Schlafproblemen soll es jetzt eine spezielle Schlaf-App am Smartphone geben, die den Besuch in einem Schlaflabor ersparen könnte. Das ist das Ziel von einem Forschungsprojekt. Mit Hilfe eines Pulssensors und künstlicher Intelligenz soll die Schlafqualität gemessen werden. Gibt es da schon irgendwelche ersten Erkenntnisse oder von Ihnen, ja, Einblicke, wie das wirklich funktioniert und ob das so gut funktioniert?
Genau, also diese Apps, die dienen auch dazu, dass man sozusagen den Weg ins Schlaflabor vielleicht rauszögern kann. Also, dass man vielleicht mal, wenn man an sich selbst Schlafprobleme beobachtet, dass man sich dann, bevor man eben vielleicht einen Arzt aufsucht oder ins Schlaflabor geht, sich das sozusagen auch mal zu Hause anschauen kann. Wenn aber auch da dann irgendwelche eben Auffälligkeiten entdeckt werden, dann bleibt der Weg natürlich ins Schlaflabor nicht erspart. Aber es ist die Idee dieser App auch, dass man eben niederschwelliger auch Möglichkeiten gibt für Patientinnen sozusagen, dass sie ihren Schlaf mal kontrollieren und professionell auch beurteilen lassen. Dann hat man natürlich auch den Vorteil, dass man nicht nur ein, zwei Nächte, so wie das im Schlaflabor ist, sich untersuchen kann, sondern wirklich mal über mehrere Tage oder Wochen sogar selbst beobachten kann. Also die Idee ist jetzt nicht unbedingt, den Schlaflaborbesuch zu ersetzen, sondern einfach, wenn ich eben vielleicht so niederschwellig schon merke, okay, ich habe Probleme beim Einschlafen, beim Durchschlafen, dass man das dann einfach mit so einer App mal sozusagen zu Hause auch selbst untersuchen kann. Und wenn da dann eben schwerwiegendere Auffälligkeiten sind, dann wird auch von der App empfohlen, dass man sozusagen zum Arzt und ins Schlaflabor geht.
Schwangerschaft und Schlaf ist auch immer wieder ein sehr großes Thema. Es gibt dieses Wort Pregnancy Brain. Also was genau ist denn dran an Gedächtnisproblemen in der Schwangerschaft?
Also das ist gerade unser ganz aktuelles Projekt, mit dem wir uns beschäftigen, wo wir eben schwangere Frauen über 12 Monate begleiten, also während der Schwangerschaft und dann auch noch ein halbes Jahr nach der Schwangerschaft. Genau an dem Thema forschen wir eben, wie es mit diesen im Alltag oft berichteten Gedächtnisproblemen, wie es um die steht und ob es die wirklich gibt, ob das vielleicht auch nur ein Eindruck ist. Wir wissen, dass es da natürlich auch ganz viel auf die hormonelle Umstellung drauf ankommt, die natürlich während der Schwangerschaft da, gerade in den Sexualhormonen, haben wir da ganz massive Veränderungen, die man ohne Schwangerschaft so nie erleben würde. Also das ist gerade unser Hauptforschungsgebiet, wo wir uns eben mit diesem Thema beschäftigen und da werde ich hoffentlich in Zukunft dann unsere Ergebnisse berichten können.
Genau, für alle, die sich dafür interessieren. Das Projekt läuft, glaube ich, noch bis 2027.
Genau.
Jetzt haben Sie schon hormonelle Umstellungen kurz erwähnt. Ist natürlich die Frage für Schwangere, was dürfen Schwangere nehmen und gibt es da so eine Richtlinie, ja eher Phytopharmaka oder doch synthetische Schlafmittel?
Da muss ich jetzt auch wieder fast sagen, dass man da auch auf jeden Fall mit den Frauenärzten, Ärztinnen sich zusammensetzen muss. Da bin ich jetzt als Psychologin auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Aber es gibt sicher einiges, wodurch man den Schlaf von schwangeren Frauen, falls der beeinträchtigt ist, also manche Frauen schlafen ja auch sehr gut während der Schwangerschaft, aber wenn, dann sollte man sich da auf jeden Fall auch Unterstützung holen, damit man eben da geruhsam, gerade vor der Zeit, wo dann die Babys auf die Welt kommen, auch noch gut schlafen kann.
Eine besondere Lebensphase gibt es wahrscheinlich auch für Menschen, die in der Schicht arbeiten oder sehr unregelmäßige Arbeitszeiten haben. Und die haben natürlich auch besondere Anforderungen an den Schlaf und die Gesundheit. Was gibt es denn da zu beachten?
Genau, also gerade für Schichtarbeiterinnen ist natürlich auch ein sehr regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus sehr wichtig. Also je nachdem, was man dann für Schichten natürlich auch leisten muss. Da macht es auch Sinn, dass man sich wirklich mal genau anschaut, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich? Wann ist mein optimales Schlafzeitfenster? Also auch wenn ich zum Beispiel nach einer Nachtdienst heimkomme, ist es dann gut, wenn ich mich am Vormittag mal niederlege oder bin ich jetzt eher der Typ, der dann den ganzen Tag munter bleibt und am Abend sich erst ins Bett legt? Also das ist ganz wichtig, dass da das Schlafverhalten sehr interindividuell ist. Das heißt, das sollte man sich wirklich selbst anschauen. Da gibt es auch einige Broschüren von verschiedenen Versicherungsträgern, die einfach auch Tipps zum Thema Schlafen, Ernährung geben, die man sich da wirklich zu Rate ziehen sollte. Und eben ganz wichtig, es ist nicht für jeden das Gleiche richtig sozusagen. Also einfach für sich selbst beobachten, wie man dann sozusagen auch den Schlafbedarf über die 24 Stunden sozusagen aufbereiten muss. Vielleicht kann man auch mit Nickerchen zwischenzeitlich sich unterstützen. Dann natürlich auch immer dafür sorgen, dass wenn ich dann tagsüber schlafen muss, dass dann auch die Schlafumgebung passend ist, dass es eben Licht, Lärm, luftbedingt gut passt und ich auch tagsüber dann die gute Erholung finde.
Vieles davon, das spielt wahrscheinlich jetzt auch für meine nächste Frage eine große Rolle. Sie beschäftigen sich in der Forschung zum Glück auch mit Sport. Jetzt gibt es sicher viele Leistungssportler und drinnen, die haben immer wieder Phasen, wo ein sehr hoher Leistungsdruck ist, wo sie wahrscheinlich Schlafstörungen bekommen könnten. Wenn jetzt Athletinnen in die Apotheke kommen und zum Beispiel nach Medikamenten fragen, gibt es Beratungstipps, die Apotheker ihnen vielleicht am besten geben können?
Also auch bei Athletinnen gilt eigentlich sehr ähnlich, dass sie einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus halten sollten. Das heißt, sie sollten wirklich schauen, dass sie auf ausreichend Schlaf kommen. Gerade auch bei Leistungssportlern, die während des Tages extreme Leistungen erbringen, dass die vielleicht dann auch wieder mit Nickerchen arbeiten, im Sinne von, dass sie versuchen halt wirklich sich viel zu regenerieren. Also vorher haben wir auch schon gesagt, gerade der Tiefschlaf, der sehr zentral auch ist in Bezug aufs Wachstumshormon, also den brauchen natürlich gerade die Athletinnen auch sehr stark. Aber auch da ähnlich wie bei den Schichtarbeitern einfach auch mal für sich seine eigene Routine rausfinden, schauen, wie kann ich mich dann auch am Abend auch am besten entspannen, was hilft mir beim Einschlafen, dass man so eine halbe, dreiviertel Stunde vorm zu Bett gehen dann auch wirklich schon versucht runterzukommen, dass man versucht sich zu entspannen, vielleicht auch nicht unmittelbar vorm zu Bett gehen dann nur große Leistungseinsätze, wenn man das irgendwie vermeiden kann. Also wirklich mal so auch zu schauen, wie so der Tagesrhythmus abläuft und wie man den vielleicht auch am besten ein bisschen verändern kann, um dann zur erholsamen Nachtruhe auch zu gelangen.
Jetzt ist Schlafhygiene natürlich auch ein großes Thema. Die wichtigsten Schlafhygieneregeln, was ist wirklich evidenzbasiert und was braucht man?
Also das Wichtigste ist die Nummer eins eben, dass man regelmäßig schläft. Also dass wir haben eine innere Uhr, das heißt, wir sind getaktet. Also je regelmäßiger wir in der Früh aufstehen und am Abend zu Bett gehen, desto besser. Dann natürlich eben dafür sorgen, dass man so in der letzten halben, dreiviertel Stunde eben schon versucht runterzukommen, sich zu entspannen, dass man eben nicht mit einem vollen Kopf oder eben einem ausgebauten Körper sich ins Bett legt, weil dann dauert es natürlich auch noch mal länger. Das heißt, für sich Entspannungsmethoden, sowohl geistige als auch körperliche, identifizieren und diese dann wirklich auch täglich einsetzen. Dann natürlich eben Lärm, Licht, also dass man sein Schlafzimmer so gestaltet, dass das eben angenehm ist, dass es dort nicht irgendwelche Geräusche oder eben irgendwelche Lichtquellen gibt, die einen stören. Bezüglich Temperatur ist es auch individuell sehr unterschiedlich. Das heißt, manche brauchen 22 Grad, manche sagen, sie möchten bei -2 Grad schlafen. Also von dem her einfach auch für sich überlegen, wie ist die Temperatur, was brauche ich da. Dann natürlich auch Kaffee und Nikotin, also alles, was unseren Schlaf auch stören kann, dass man darauf achtet und Zucker, also dass man vielleicht auch am Abend zuckerhaltige Getränke oder irgendwelche Energy Drinks, dass man die außen vor lässt. Natürlich auch Nahrung, das heißt, je nachdem, dass man soll jetzt nicht nie Schokolade essen oder ein Packerl Chips am Abend, aber es darf einen dann nicht wundern, wenn man eben am Abend länger braucht zum Einschlafen, wenn man eben vielleicht noch ein Packerl Chips verdrückt hat. Also von dem her, das sind eh die klassischen Sachen, die man oft auch weiß. Aber wenn man es wieder mal durchcheckt und schaut, ob man das auch gut einhält, das ist sicher ideal.
Jetzt haben Sie schon ein gutes Stichwort gebracht für die nächste Frage, nämlich es geht ein bisschen auch um den Darm. Die Tageszeitung Der Standard, der hat gerade am 14. Dezember einen Artikel mit dem Titel Warum guter Schlaf im Bauch beginnt, veröffentlicht. Darin wurde auf das Darmmikrobiom als entscheidender Faktor für guten Schlaf eingegangen. Warum ist das Darmmikrobiom für guten Schlaf so wichtig und welche Tipps könnten da Apotheker vielleicht ihren Kundinnen und Kunden geben?
Das ist jetzt eine gute Frage. Diesen Artikel habe ich jetzt gar nicht gesehen und ist jetzt auch nicht mein Forschungsbereich. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber dass natürlich der Darm während des Schlafes auch eher ruhen soll und eben jetzt nicht dann noch mit abendlichen Höchstleistungen konfrontiert sein soll. Also das weiß man natürlich. Also daher ruht natürlich auch diese Empfehlung, dass man zum Beispiel nach 18 Uhr eben keine schweren Mahlzeiten mehr essen soll, weil sonst natürlich auch während des Schlafens der Darm mit der Verdauung beschäftigt ist. Aber was es genau mit dem Darmmikrobiom auf sich hat, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Sie haben gerade gesagt, ab 18 Uhr zum Beispiel keine schweren Essenssachen. Jetzt gibt es natürlich Nachtmenschen, Leute, die erst um 2 Uhr in der Nacht ins Bett kommen oder gehen, die vielleicht am Abend noch trainieren und dann vielleicht um Mitternacht gerade einmal die Spaghetti sich reindrücken. Ist das auch noch okay, wenn man dann noch 2 Stunden wach ist sozusagen?
Es ist immer alles in der Abhängigkeit vom eigenen Rhythmus. Also auch so diese Aussage, der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste. Das gilt natürlich nur für die, die auch vor Mitternacht zu Bett gehen. Also wenn ich jemand bin, der immer erst um 1 ins Bett geht, dann ist für mich halt die erste Schlafhälfte von 1 bis um 4 in der Früh die wichtigste. Wenn ich jetzt gerade auch Kinder und Jugendliche natürlich, die auch in der Früh früh aufstehen müssen, dann dann habe ich da natürlich die so zwischen 9 und 10 ins Bett gehen müssen, dann stimmt es, dass eben so die ersten 3 Stunden vor Mitternacht stattfinden. Aber das ist ganz wichtig. Also je nachdem, was man für einen eigenen Rhythmus hat, verändert sich das. Das sind natürlich Pi mal Daumenregeln, auch das mit dem Essen vor 18 Uhr. Je nachdem, wann man eben dann zu Bett geht. Also wenn ich jemand bin, der so um 10 ins Bett geht, dann stimmt es wahrscheinlich ungefähr mit 18 Uhr. Wenn ich immer erst um 1 ins Bett gehe, dann kann das ruhig auch bis 20 Uhr natürlich noch verlängert werden.
Wann sollten Apotheker vielleicht an einen Spezialisten auch verweisen, wenn es um chronische Insomnie geht?
Wenn Personen wirklich dreimal in der Woche eben Ein- und Durchschlafstörungen haben, das heißt, wenn sie wirklich darüber berichten, dass sie länger als wir eine halbe Stunde brauchen zum Einschlafen oder auch nachts dann wirklich über eine halbe Stunde wach liegen und wenn das mindestens einen Monat andauert, dann sollte man sich wirklich auch fachärztliche Unterstützung holen und eventuell eben dann auch mal ein Schlaflaborbesuch angedacht werden. Aber zunächst einmal eben, wenn ich wirklich über so lange Zeit, also nach einem Monat wird sich eh noch niemand melden, aber eben so diese Pi mal Daumenregel, dass man sagt, dreimal in der Woche länger als wir eine halbe Stunde zum Einschlafen oder eben weit vorm Wecker munter werden und nicht wieder einschlafen können. Wenn das eben 1 bis 3 Monate auftaucht, dann sollte man sich auf jeden Fall da fachärztliche Unterstützung holen. Auch nicht nur zum Hausarzt, sondern wirklich dann auch eben sich da Psychiater, neurologisch einfach das mal anschauen lassen, beziehungsweise eben beim Schlafmediziner.
Jetzt gibt es natürlich auch kognitive Verhaltenstherapie für Insomnia. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht oder gelesen?
Also das ist in Wirklichkeit dann eh, also nach der medizinischen Abklärung, ob eben nicht irgendwelche organisch bedingten Störungen im Vordergrund stehen, ist eigentlich die erste Wahl zur Behandlung der Insomnie die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist von den Leitlinien auch zur Behandlung von Schlafstörungen die Nummer 1, wo es eben dann wirklich eben darum geht, Schlaf zu verbessern im Sinne von über den Schlaf aufzuklären. Und dann gibt es eben verschiedene Entspannungsansätze, sowohl auf geistiger als auch körperlicher Ebene. Dann eben auch so dieses Grübelkreisläufe, während man im Bett liegt, dass man da nicht vom Kopf her nicht abschalten kann. Also das sind dann so Problemstellungen, wo die kognitive Verhaltenstherapie sehr gut unterstützen kann. Beziehungsweise es geht auch viel darum, dass man dann versucht, den Schlaf wirklich wieder zu rhythmisieren. Also wie wir vorher schon bei den Schlafregeln gesagt haben, ist es eben ganz wichtig, dass man einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus hat, dass das Bett auch nur zum Schlafen da ist, also Ausnahme sexuelle Aktivität, aber sonst soll eben im Bett nichts gemacht werden, dass man auch wieder, so wie man weiß, wenn man auf der Toilette sitzt, weiß ich, wenn ich im Bett bin, dann ist dort nur Schlafen angesagt. Also das sind so Techniken über 6 bis 8 Einheiten, die man dann mit den Patientinnen in so einer kognitiven Verhaltenstherapie sehr schön gestalten kann. Und da eben vor allem, wenn die früh aufgesucht werden, also nicht dann erst nach 6 Jahren Schlafstörungen, je früher eben, also wenn man da nach 3 Monaten dann zum ersten Mal sich Unterstützung holt, da kann man eben schon sehr gut unterstützen und sehr gut helfen.
Jetzt gibt es natürlich immer wieder Irrtümer, wenn es ums Thema Schlaf geht. Haben Sie für unsere Apothekerinnen 3 der häufigsten Irrtümer über Schlaf, die Sie vielleicht in der Beratung begegnen können?
So der Schlaf vor Mitternacht ist das Wichtigste. Das ist eben in Abhängigkeit davon, wie mein Tagesrhythmus ausschaut. Bin ich ein Abendmensch, bin ich ein Morgenmensch? Also die erste Schlafhälfte ist meistens die wichtigste, weil dort der meiste Tiefschlaf stattfindet. Aber ob die jetzt vor Mitternacht oder nach Mitternacht ist, ist eigentlich egal. Natürlich, wenn ich jemand bin, der immer vor Mitternacht normalerweise ins Bett geht, dann ist es zentral, aber genau, also das ist mal so eine Weisheit, die vielleicht immer wieder auch hartnäckig verfolgt wird. Dann so 8 Stunden Schlaf braucht der Mensch, das ist auch nicht richtig. Also wir haben einen Range von 6 bis 11 Stunden bei Erwachsenen. Also das muss man für sich auch rausfinden. Also die interindividuellen Unterschiede sind da sehr hoch. Manche, also es ist im Durchschnitt sind es die 7 bis 9 Stunden, aber es gibt durchwegs auch Personen, die sagen, sie können mit 6 Stunden sehr gut auskommen. Umgekehrt gibt es auch welche, die sagen, ich brauche 11 Stunden. Also das ist, man sollte das einfach für sich einmal ein paar Tage beobachten. Wenn man zum Beispiel frei hat und keinen externen Druck und vielleicht ein Schlafprotokoll führen und dann einfach schauen, wie viele Stunden brauche ich, damit ich eben auch gut erholt bin. Also das ist sicher auch so mit den 8 Stunden, wo sich die Leute dann auch wirklich an Stress machen. Oder dass eben auch eine schlechte Nacht ist jetzt noch kein Weltuntergang. Also es geht darum, dass wir regelmäßig gut schlafen und dann darf auch mal eine schlechte Nacht dabei sein. Also das ist gerade bei Athleten oft auch so, wenn sie dann irgendwie das Gefühl haben, na und heute Nacht vor dem Wettkampf habe ich nicht so gut geschlafen. Klar, es ist nicht so optimal, aber wenn man grundsätzlich gut schläft, dann kann man das auch mal gut aufholen wieder. Also eine schlechte Nacht ist noch nicht jetzt der Weltuntergang.
Jetzt gibt es aber natürlich auch frühe Anzeichen für richtige Schlafstörungen. Wie kann man denn die erkennen und welche Warnsignale sendet der Körper, beziehungsweise welche Maßnahmen können überhaupt ergriffen werden, um ernsthafte Schlafprobleme vorzubeugen?
Also wichtig ist auch immer, dass man nicht nur auf den Schlaf schaut, sondern auch, wie geht es einem tageszeitlich. Also wenn man eben immer erschöpft ist und wirklich auch seine Leistungen nicht erbringen kann, dann sollte man auch mal auf den Schlaf hinschauen. Bei Kindern und Jugendlichen oft auch, die sind oft dann sehr hyperaktiv, sehr aggressiv, eben reizbar, dass man auch so auf dieses tageszeitliche Befinden einfach auch achtet. Und dann eh, was wir vorher schon gesagt haben, also Einschlafprobleme, wenn ich länger als eine halbe Stunde zum Einschlafen brauche, wenn ich nachts länger wach liege, also das dann als so diese Faktoren, wo man hellhörig sein sollte, wo sich eben doch dann auch eine Schlafstörung, eine chronische eben entwickeln kann. Aber wichtig eben nicht immer nur auf den Schlaf schauen, sondern eben auch so, wie geht es einem tagsüber und wie ist das tageszeitliche Befinden, weil eben Personen, die nachts nicht gut schlafen, vielleicht sogar unbewusst, vielleicht haben sie sogar eh Leichtschlaf, aber kommen nicht in den Tiefschlaf und fühlen sich halt dann gerädert tagsüber. Also da sollte man dann natürlich auch auf den Schlaf schauen.
Ihre wichtigste Empfehlung an Apothekerinnen und Apotheker für die Schlafberatung?
Wirklich den Schlaf ernst nehmen, einfach darauf achten, dass man genug und gut schläft. Also wirklich den Schlaf eigentlich auch immer im Hinterkopf zu haben. Also eben, wenn wer vielleicht Probleme berichtet, dass man dann auch mal nachfragt, okay, wie geht es Ihnen mit dem Schlaf? Schlafen Sie regelmäßig? Haben Sie ein Einschlafritual? Also das ist sicher was, was wir auch unter den Psychologen immer sagen. Also auch wenn ein ganz anderes Störungsbild im Vordergrund ist, gerade auch vielleicht Depressionen, Angststörungen, dass man bei diesen Störungsbildern einfach auch darauf achtet, wie der Schlaf ausgeprägt ist und dass man den eben nicht vergisst und auch den hegt und pflegt.
Haben Sie für uns ein paar Tipps, wo sich Apothekerinnen am besten weiterbilden können? Gibt es Publikationen, Fortbildungen?
Also es gibt eben die Leitlinien von der Europäischen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, eben für Insomnie und für Schlafstörungen. Die gibt es auch im deutschsprachigen. Also von dem her, da stehen wirklich auch so diese klassischen Schlafhygiene-Tipps und Tricks drinnen. Genau, also die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die wurden gerade letztes Jahr wieder überarbeitet und neu verfasst. Die kann ich Ihnen sonst auch gern zusenden, wenn Sie da noch reinschauen möchten.
Sehr, sehr gerne. Das ist jetzt meine abschließende Frage. Worauf sind Sie denn auf Ihrer aktuellen Forschung am meisten gespannt?
Also für uns ist es immer das Spannendste, wenn wir longitudinal, also eben eine Person über längere Zeit untersuchen können. Das ist eben sowohl bei Kindern und Jugendlichen, die wir zum Teil in Volksschulen kennenlernen und dann eben über 10, 15 Jahre sozusagen begleiten und uns eben dann die Entwicklung von Schlaf und Gedächtnis anschauen. Und auch jetzt bei den Schwangeren, wo wir eben auch während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, das ist für uns immer das Spannendste sozusagen, wie sich das auch entwickelt, der Schlaf über verschiedene Lebensphasen hinweg. Oder wir haben jetzt auch eine große Studie mit älteren Versuchspersonen, wo wir eben 65- bis 80-Jährige untersuchen, wo es dann eben auch interessant ist, inwiefern da eben auch Gedächtnis mit Schlaf zusammenhängt. Also das sind so unsere Kernfragestellungen momentan.
Na super, Frau Dr. Hödelmoser, vielen, vielen Dank für Ihre sehr kompakten, sehr informativen Antworten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und für Ihre Forschung wünsche ich Ihnen weiterhin alles, alles Gute und gute Besserung.
Dankeschön für die Einladung und ich hoffe, Sie konnten was davon mitnehmen.
Das war Podcast Folge 31 mit der Psychologin und Schlafforscherin Dr. Kerstin Hödelmoser und Silvana Streder. In der ÖAZ 01 von 2026 lesen Sie dieses Mal passend zur heutigen Folge einen Beitrag über Schlafprobleme bei Kindern. Magister Anna-Maria Schneider beschäftigt sich darin mit Einschlafprobleme, nächtliches Aufwachen, Mediennutzung, Melatonin und vielem mehr. Im zweiten Themenschwerpunkt dieser Ausgabe geht es um das Thema Altersmedizin. Vom Psychopharmaka im geriatrischen Bereich und vor allem bei Demenz bis zum Medikationsmanagement. Magister Nina Gludowatz erklärt, was es zu beachten gibt. In einem lesenswerten Beitrag von Magister Dr. Angelika Kluth erfahren Sie in der Rubrik Neu am Markt Wissenswertes über das Medikament Tryngolza, ein Triglyceridsenker gegen Apolipoprotein C3 bei familiärem Chylomikronämie-Syndrom. Diese Beiträge und viele mehr finden Sie im Laufe der Woche auch auf oeaz.at. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie einige davon auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie bei der ersten Folge von ÖAZ im Ohr im neuen Jahr reingehört haben. Bleiben Sie auch 2026 neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.